Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, die heutige Folge von Bits, Buffs und Bildung wird bestritten von einem Gastbeitrag des Begabten-Seminars von uns, das mein lieber Kollege Robert Reisacher leitet. Bevor wir also zur eigentlichen Folge kommen, möchte ich ein paar Worte noch zu dessen Konzeption verlieren. Das Begabten-Seminar ermöglicht interessierten und begabten Schülerinnen und Schülern als besondere Form des Enrichments die Beschäftigung mit Teilaspekten eines übergeordneten, facettenreichen Themas. Im Schuljahr 23/24 lautete dieses übergeordnete Thema Sprache und Macht. Und das Schülerduo, das hier gleich zu hören sein wird, hat sich näher mit dem Unterthema Sprache und Macht in der Politik beschäftigt. Da sich Paul und Lukas die besondere Gelegenheit eröffnete, mit Staatsminister Dr. Fabian Mehring, einen bayerischen Spitzenpolitiker, dafür zu interviewen, nahmen sie auch eine längere Wartezeit gerne in Kauf und so konnte das Interview erst nach dem Ende des Schuljahres 23/24 geführt werden. Viel Spaß und hoffentlich auch den ein oder anderen Erkenntnisgewinn beim Hören dieser Podcast-Folge.
So, guten Morgen. Mein Name ist Paul Wamsiedl, ich sitze hier neben Lukas Kienzle und wir führen heute ein Interview zum Überthema Sprache und Macht. Wir spezifisch haben uns für Sprache und Macht in der Politik interessiert und dürfen dafür den Staatsminister für Digitales in Bayern, Herr Dr. Fabian Mehring, interviewen. Guten Morgen.
Servus, freue mich sehr über die Einladung, danke, dass ich da sein darf.
Dann fangen wir erstmal relativ langsam an. Erstmal zu Ihnen natürlich. Wie sind Sie denn derzeit in Ihre Position gekommen und welche Erfahrungen haben Sie auf Ihrem Weg in Ihr politisches Amt denn auch geprägt?
Ehrlicherweise eine ganze Menge. Ich habe immer den Eindruck, dass sich für einen vergleichsweise jungen Politiker in so einer Spitzenposition einen ziemlich untypischen Weg gemacht habe, was die Frage angeht, dann am Ende des Tages in der Politik gelandet zu sein. Wenn man mit Mitte 30 Minister ist, dann unterstellen die meisten ja so diese klassische Kreissaal-, Hörsaal-, Plenarsaal-Karriere, von der man immer wieder hört. Es war bei mir ein bisschen anders. Ich hatte offen gesprochen eigentlich nie das Ziel, beruflich Politik zu machen, sondern ich bin so ein bisschen übers Ehrenamt in die Nummer reingeraten. Ganz konkret war ich hier in unserer Heimat in Westendorf, ganz jung Vorsitzender vom Sportverein. Dann gab es damals ein Bauprojekt bei uns und mir wurde dann gesagt, naja, es wäre eigentlich ganz gut, weil jetzt brauchen wir ja Fördermittel von der Gemeinde, wenn unser Vorsitzender auch im Gemeinderat sitzen würde, sodass da was weitergeht. Dann war ich im Gemeinderat. Dann hieß es im Gemeinderat, naja, so blöd stellt das sich offenkundig gar nicht an. Wäre gar nicht schlecht, wenn auch im Kreistag wäre. Dann war ich im Kreistag. Und bis zu diesem Zeitpunkt war mein Lebensplan eigentlich immer, Politik sozusagen als ehrenamtliches Engagement nebenzu zu machen. Mir hat es immer großen Spaß gemacht, das war immer meine Leidenschaft, aber ich dachte immer, das ist so mein Ehrenamtsthema und hauptberuflich mache ich was anderes, war dann erst in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und dann gab es aber die Situation 2018, dass ich quasi das Angebot hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Dann hieß es, naja, kandidiere doch für den Landtag, Politik ist doch eh deine Leidenschaft und das, was dir Spaß macht, dann kannst du das auch im Hauptberuf machen und die Chance habe ich dann ergriffen und dann gab es eine Vielzahl von Erfahrungen, nach denen gefragt war, bei denen ich auch immer so eine Kombination aus hoffentlich ein bisschen Talent, aber auch Glück hatte. Man muss dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich durfte dann als ganz junger schon mit Ende 20 parlamentarischer Geschäftsführer meiner Regierungsfraktion sein, also die Nummer 2 quasi im Landtag bei den Freien Wählern und nach 5 Jahren dann jetzt der jüngste Minister sein in Bayern im Kabinett. Das sind Dinge, für die man glaube ich schon so ein bisschen was mitbringen muss, was man selber auf die Kette kriegt. Da hängt man aber auch von vielen, vielen Dingen ab, die man selber gar nicht beeinflussen kann. Da geht es dann um Regionalverteilungen, um Frauenquoten, vieles andere mehr. Also da gehört dann neben dem hoffentlich ein bisschen gut zu sein, auch immer noch Dusel dazu und am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber das hat alles toll funktioniert und deshalb freue ich mich sehr und empfinde es auch als totales Privileg, das machen zu dürfen, was ich tun darf.
Sie haben da schon selber angesprochen, die Qualifikation, die Sie mitbringen müssen. Und dabei ist dann hoffentlich natürlich eine Ihrer Qualifikationen, wo Sie relativ gut drin sind, Kommunikation und das Umgehen mit Worten. Das ist ja relativ normal in der Politik. Und eine wichtige Frage auch noch, die jetzt auch langsam anfängt, dann zum Thema überzuleiten ist, wie gestaltet sich denn Ihrer Meinung nach das Verhältnis zwischen wirkungsvoller Kommunikation und der konkreten Umsetzung von politischen Maßnahmen? Und was denken Sie persönlich ist wichtiger, dass die Wortdiskussion oder das Umsetzen von Dingen?
Ich glaube, dass beides miteinander einhergeht. Also zunächst ist Sprache mal das Wichtigste, möglicherweise ja sogar das einzige Werkzeug, das man als Politikerin oder als Politiker in Händen hält. So wie ein Ingenieur seine Planungstools hat und ein Handwerker sein Werkzeug hat, so ist das Werkzeug von Politikerinnen und Politikern die Sprache. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist zu differenzieren zwischen sozusagen einer Ebene der Diskussion rhetorischer Art in Worten auf der einen Seite und der Frage, was wird umgesetzt auf der anderen Seite, sondern es geht in Politik in einer Demokratie ja immer darum, Mehrheiten zu finden. Das heißt, die notwendige Bedingung dafür, etwas umsetzen zu können, ist zunächst einmal die Fähigkeit, in Worten begeistern zu können und damit Mehrheiten für die eigene Agenda und die Dinge, die man umsetzen möchte, zu generieren. Und deshalb hängt eigentlich, wie so oft im Leben, beides unmittelbar miteinander zusammen. Nur wenn man in der Lage ist, mit Worten Überzeugung und Mehrheit zu generieren, dann kann man zweitinstanzlich die Dinge, die mit einer Mehrheit versehen worden sind, auch umsetzen. Also das eine ist sozusagen die notwendige Bedingung für das andere, so würde ich das einordnen. Und da geht es dann bei Sprache natürlich insbesondere, wenn man so ein nach vorne Thema wie digitale Transformation verantworten darf, wie ich, insbesondere um Begeisterungsfähigkeit. Darum, die Menschen mitzunehmen auf dieser Reise in Richtung Zukunft und die Menschen abzuholen für die Agenda, niemanden zurückzulassen, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht glauben, Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, das ist sozusagen ein Science-Fiction-Schreckensgespenst aus der Zukunft, vor dem wir jetzt alle Angst haben müssten und es wir alles zu Tode regulieren müssten, sondern es geht um den Menschen zu zeigen, hey, das kann ein Lebensretter in deiner Gegenwart sein, das macht deine persönliche Lebenswirklichkeit besser, wenn wir zum Beispiel mit Satellitendaten Hochwasserschutz betreiben, wenn wir mit künstlicher Intelligenz in der Medizin Menschen vor dem Herzinfarkt retten und vieles andere mehr. Das schafft diese Begeisterungsfähigkeit, dann haben wir die Menschen an Bord und je mehr wir die Menschen an Bord haben für diese Reise Richtung Zukunft, desto erfolgreicher werden wir sein, weil Digitalisierung und Zukunftstechnologien sind kein Selbstzweck, sondern die Technik ist für die Menschen da. Das ist zumindest die Sichtweise, die ich da immer anlege.
Ja, wo wir jetzt schon gleich im Bereich Technik ein bisschen mehr dabei sind. Egal, über die letzten Jahre ist ja Social Media so ein Riesenthema geworden und das beeinflusst ja quasi auch Ihre Politik und Ihre Kommunikation. Und genau dabei meine nächste Frage eben, wie genau würden Sie sagen, hat es Ihre Kommunikation beeinflusst, Ihre Verbindung zu den Wählern, wie Sie Ihre Maßnahmen kommunizieren müssen?
Total. Und es ist offen gesprochen Segen und Fluch zugleich. Also zunächst einmal ist in der Diagnose völlig klar, dass beispielsweise mein Ministerpräsident mit einem Söder-Ist-Hashtag-Post von seinem Mittagessen zwischenzeitlich nachweislich bedeutend mehr Menschen erreicht, wie wenn er als Regierungschef bei Markus Lanz am Abend in der Talkshow sitzt und 2 Stunden über harte politische Inhalte diskutiert. Das kann man gut finden, das kann man blöd finden, de facto ist es aber halt einfach so. Das heißt, wir haben eine neue Art von Kommunikation und Information. Das ist übrigens auch gar nicht so sehr überraschend. Das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder. Wir haben immer das Gefühl, so in unserer Zeitblase leben die große Revolution, wäre jetzt das Aufkommen der sozialen Medien. Als ich angefangen habe, über Politik nachzudenken, da war gerade Gerhard Schröder Kanzler. Der hat dieses geflügelte Wort geprägt, ich regiere mit Bild, Bams und Glotze. Da war es halt auf einmal Fernsehen, was dazu gekommen war. Irgendwann ganz früh ist mal der Buchdruck dazu gekommen. So kommen jetzt halt gerade die sozialen Medien dazu. Und wenn wir davon ausgehen, und das erleben wir ja alle jeden Tag, dass Digitalisierung alle Lebensbereiche umfasst, dann wäre es ja nachgerade verrückt anzunehmen, es gilt ausgerechnet nicht für Information und Kommunikation. Warum ist es trotzdem auch ein Fluch? Deshalb, weil es uns, glaube ich, und das ist eine Aufgabe von Politik, aber auch von der gesamten Gesellschaft, bislang nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie dieser technische Fortschritt und die Verlagerung von Kommunikation aus linearen und analogen Medien in den digitalen Raum stattgefunden hat, gelungen ist, auch sowas wie die Spielregeln von Demokratie, die Gütekriterien von Qualitätsjournalismus in diesem neuen digitalen Kommunikationsraum zu etablieren. Deshalb habe ich diese Bayern-Allianz gegen Desinformation im digitalen Raum zwischenzeitlich initiiert. Da haben wir uns jetzt 9 große Tech-Konzerne an die Seite geholt. Da machen jetzt auch mal die Metas und die TikToks mit, aber auch die Siemens und die Apples und die Googles und die Microsofts und viele andere mehr. Und im Grunde nach ist da die Idee, wir wollen diesen digitalen Kommunikationsraum nicht den Spaltern und den politischen Geschäftemachern überlassen, sondern wir wollen, dass wir Demokraten da genauso präsent sind wie früher im analogen Kommunikationsraum. Denn eins müssen wir schon erkennen, es ist halt nicht mehr so, dass die Menschen um 20 Uhr auf der Couch sitzen, warten, bis die Kirchenglocke bimmelt, um dann auf den Fernsehschalter zu drücken und die Tagesschau anzuschauen. Die Menschen informieren sich genauso wie früher, aber halt über neue Kanäle. Und deshalb müssen wir über diese neuen Kanäle die gleichen demokratischen Spiel- und Kommunikationsregeln entwickeln. Dann glaube ich, letzter Satz, ist es aber auch eine Chance, weil ich schon jetzt als junger Politiker, der da stark drauf setzt, sehe, ich kriege eine ganz andere 1:1 Kommunikation mit meinen Wählerinnen und Wählern, die mich in diese Rollen geschickt haben, hin, als über die klassischen Medien. Wenn ich nicht nur diesen 8-Sekunden-Slot abends in der Tagesschau oder in der Rundschau bei uns in Bayern habe oder den Talkshow-Auftritt, sondern wenn ich eigentlich jeden Tag die Menschen mit behind the scenes nehmen kann, zeigen kann, ich bin gar nicht irgendein Politroboter, wie viele glauben, sondern ein ganz normaler Mensch, der gerade halt eine politische Aufgabe hat, dann sind Social Media auch eine tolle Chance, Menschen zu begeistern. Und wenn wir es so machen, dann ist es gut. Es ist einfach ein neues Werkzeug im modernen Werkzeugkoffer von Politik und Kommunikation. Und es hängt davon ab, wie wir damit umgehen.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Social Media sind, besonders da fällt es ja auf, dass wir weglaufen von einer bestimmten richtigen Kommunikation und viel mehr hingehen zu einer polarisierenden Sprache, weil das einfach mehr Interaktion auch einfach bringt. Sehen Sie tatsächlich eine Gefahr darin, dass wir polarisierende Sprache jetzt in unserem Alltag mehr sozusagen verankert haben und da auch besonders bestimmte, beispielsweise Medienportale, besonders oft darauf zugreifen und das besonders einfach an den Mann bringen können?
Erstens ja, zweitens nein. Nein, Spaß beiseite. Also ich sehe das, aber ich würde negieren, dass es sich dabei jetzt um eine völlig neue Entwicklung handelt, die von Social Media getriggert ist. Da machen wir es uns immer zu leicht. Ich war vor ein paar Wochen bei den Münchner Medientagen auf dem Podium mit dem Manfred Weber. Den kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Vorsitzende der EVP in Brüssel im Europaparlament, also einer der wichtigsten Politiker in Europa. Und der hat die These auch so vertreten, quasi es sind ja jetzt die bösen Social Media, die führen alle dazu, dass jetzt die Sprache polarisiert und die Gesellschaft auseinanderdriftet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist zu einfach, wenn man diese Echokammer-Erklärung da immer so in Anschlag bringt. Warum glaube ich das? Macht euch mal den Spaß und googelt nach dem Podcast Parlamentsdebatten im Deutschen Bundestag von vor 30 Jahren. Gebt mal als Suchbegriff Franz Josef Strauß ein oder Wehner für die SPD oder wie auch immer. Ganz ehrlich, die polarisierende Sprache und die Dinge, die sich an den Kopf geworfen haben, die wären im heutigen Parlamentarismus undenkbar. Da würde man im Landtag, im Bundestag sofort eine Rüge dafür bekommen, wahrscheinlich sogar ein Rechtsverfahren für viele Dinge, die ein Strauß auf großen Bühnen sagte, in seiner herrlich zugespitzten, intellektuell feinsinnigen Art, müssten sie heute zurücktreten. Bei Wiener gilt genau das Gleiche. So. Also sehe ich nicht, dass es heute so viel roher und krasser zugeht als vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Ja? Und dass sie, um Medienwert zu erzeugen, zugespitzt formulieren müssen. Das ist doch auch nichts Neues. Vor 30 Jahren musste ich eine zugespitzte Überschrift liefern, um auf die Titelseite der Bild-Zeitung zu kommen. Heute muss ich eine zugespitzte Aussage liefern, um den Algorithmus von Social Media zu bedienen und hohe Klickzahlen und Reichweiten zu haben. Aber dass das zusammenkondensierte, zugespitzte, etwas polarisierendere, die größere Reichweite generiert, als das staatstragende und fein ziselierte und ausgewogene, das ist alles andere als neu. Es findet nur auf neuen Plattformen statt, jetzt halt stärker im Bereich von sozialen Medien. Wir haben da insgesamt ein Thema, also bitte nicht falsch verstehen. Ja? Ich würde mir wünschen, gerade mit Blick auf AfD, auch mit Blick auf die ein oder anderen Ideologen vom anderen Ufer, eigentlich mit Blick auf alle, die sich außerhalb der Grenzen unserer Verfassung bewegen, dass wir da wieder zu einem anderen Stil finden, dass wir um das beste Argument ringen, weil das ist eigentlich der Auftrag von Politik. Ja? Und nicht nur wechselseitig jeden Tag die einen Demokraten den Menschen erklären, dass die anderen Demokraten das Land an die Wand fahren, denn wenn wir das so machen, dann dürfen wir uns nicht drüber wundern, wenn die Menschen uns irgendwann das glauben, was wir da erzählen. Und das führt dann zu gesellschaftlicher Spaltung. Da sind wir gerade alle Zeugen davon. Also ja, wir haben da ein Thema, aber das ist kein Thema, das die sozialen Medien in die Welt gebracht haben, sondern das ist ein Thema, das seit wir eine Mediendemokratie sind und das ist schon seit vielen Jahrzehnten einfach virulent ist in der Politik.
Wenn wir dann auch noch das mal genauer anschauen, glauben Sie denn, dass die politische Kommunikation manchmal deutlich wichtiger ist als die tatsächliche Umsetzung von politischen Maßnahmen? Also ein Beispiel, was wir da anbringen wollen, es ist, oder was wir uns selber einfach ausgedacht haben, so als Satz, es ist manchmal in der Politik wichtiger, gut zu klingen, als gut zu handeln.
Ideal ist natürlich, beides miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Ich gebe in Teilen recht. Also ich glaube, dass diese klassischen Ankündigungspolitiker, so sagt man es dann ja immer, eine gewisse befristete Zeit davon leben können, gut zu klingen. Und möglicherweise ist es auch so in der Opposition, wenn man nicht die politische Verantwortung am Ende trägt, dass der Job dieses öffentlich Kritisierens und ja auch Kontrollierens, das ist ja ein verfassungsmäßiger Auftrag von Regierung, schon darüber funktioniert, dass man klug klingt. Ich glaube aber, wenn man für eine gewisse Zeit dann wirklich in der politischen Spitzenverantwortung steht, wenn ich jetzt an meine Rolle seit einem Jahr denke, wenn man Chef einer obersten Landesbehörde ist, ein Ministerium leitet, dass dann diese Luftblasen, die man sich rhetorisch bauen kann, schon sehr schnell platzen. Ja. Also man lebt vielleicht dann 3 Monate davon, in schönen Worten blumige Ankündigungen zu machen, aber spätestens im 4. Monat fragen dich alle Medien Bayerns, lieber Minister, was denn jetzt draus geworden? Ja, hast du denn auch geliefert für die Themen, die da schön angekündigt worden sind? Und wenn man dann nicht liefern kann, dann hat man relativ schnell auch ein Problem. Also ich glaube, Worten und Taten müssen dann, wenn man langfristig in der Spitzenverantwortung steht, schon übereinstimmen. Alles andere geht kurz, aber nicht auf Dauer.
Und gerade wenn ich jetzt, ich habe da mir ein Zitat rausgesucht, damals, das ist glaube ich relativ bekannt von Horst Seehofer, der damals ja gesagt hat, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf. Gerade dazu, inwiefern glauben Sie denn, dass so komplexe Gesetzestexte in der Politik ein Stück weit gerechtfertigt sind? Und ist es legitim, wenn ich zugebe, mein Gesetz absichtlich schwer verständlich gestaltet zu haben, um den Widerstand zu minimieren? Oder sollte ich mich dann nicht eher darauf funktionieren, quasi die Bevölkerung mehr abzuholen oder das Gesetz einfach einfacher zu formulieren und mehr so runterzubrechen, dass es auch in der breiten Bevölkerungsmasse für Verständnis sorgt?
Da würde ich erstmal den selbsternannten Erfahrungsjuristen Horst Seehofer ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wie er das gesagt hat. Der hatte einen sehr feinen Humor. Also das war sicher ein augenzwinkernder Gag von ihm, ja. Nichtsdestoweniger würde ich da dem Seehofer den Strauß entgegenstellen. Jetzt werde ich langsam nervös, wenn der Freie Wählerpolitiker so viele Strauß-Zitate bringt. Aber ich finde, eins hat er da wirklich mal auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, man muss kompliziert denken und einfach sprechen, nicht andersrum. Und das ist, glaube ich, ein Fehler von Politik insgesamt, dass wir häufig so technisch, bürokratisch, auch in meinem Bereich Digitalisierung, ein komplexes Thema, Zukunftstechnologien und so weiter, dann sehr techy daherkommen. Und dann gelingt es natürlich nicht, die Menschen abzuholen, weil die gar nicht verstehen, wovon wir da sprechen. Natürlich ist es illegitim aus meiner Sicht zu sagen, ich spreche bewusst ganz kompliziert und formuliere das Gesetz ganz kompliziert, dass die Menschen nicht verstehen, was ich ihnen da so subkutan unterhebe. Ja. Das, glaube ich, darf insgesamt nicht die Strategie von Politik sein, aber ich würde sogar noch eins weiterdrehen und sagen, wir müssen insgesamt wieder lernen, stärker die Sprache der Menschen zu sprechen und auch dieses Momentum der Komplexitätsreduktion zu meistern. Es ist auch die Aufgabe von Politik, die wir die Privilegierten sind, die jetzt mal für 5 Jahre gewählt sind und nichts anderes tun müssen als Politik machen, uns deshalb rund um die Uhr mit den Themen befassen können und deshalb, so funktioniert ja repräsentative Demokratie, auch ein sehr starkes, knietief fachliches Meinungsbild haben. Wir müssen es auch wieder schaffen, den Leuten, die den anderen Job haben, den ganzen Tag zu vermitteln, warum wir wie entschieden haben. Es genügt nicht, Politik einfach nur zu machen, sondern wir müssen den Menschen auch erklären, warum wir wie entschieden haben, sonst verlieren wir die Menschen unterwegs. Und dazu gehört es, die Dinge auch so weit runter brechen zu können, dass klar wird, was ist eigentlich der Mehrwert für die konkrete Lebenswirklichkeit der Leute. Also das habe ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, seit ich im Amt bin, fast jeden Tag eingebläut. Es genügt nicht, wenn ihr gescheit seid und ihr gescheit mit den Microsofts und Apples dieser Welt über künstliche Intelligenz und Quantencomputing sprecht, sondern ihr müsst in der Lage sein, den Menschen, die da draußen in München über den Stachus laufen, beispielsweise zu erklären, was ist dein Mehrwert von dem, was ich tue, weil aus deren Steuergeldern werden wir bezahlt. So, und das muss wieder unser Dreh werden. Und dazu gehört es dann auch, irgendwie so formulieren zu können. Gelingt mir auch nicht immer, ja, aber insgesamt wenigstens zu versuchen, so zu formulieren, dass die Menschen verstehen, wovon wir da reden.
Dabei darf man natürlich aber auch nicht verwechseln, den Unterschied zwischen also dieser einfachen Sprache und Sprache, die nur so gewählt ist, damit sie relativ einfach an die Leute kommt. Also ein Beispiel, was wir dabei haben, da haben wir beispielsweise die Unionspartei, die ja vor kurzem und besonders jetzt derzeitig mit in Sachen Migration oder Sanktionen beim Bürgergeld deutlich polarisiert. Wie stehen Sie zu der Kritik an diesen Aussagen und denken Sie, dass dadurch wir vielleicht aufhören, langfristige Lösungen zu suchen, sondern stattdessen eine deutlich sozusagen mehr in ein Streitgespräch kommen?
Wahrscheinlich schon. Streit insgesamt ist aber ja, wenn er denn konstruktiv ausgetragen wird, zunächst mal nichts Schlechtes. Also politischer Streit, wenn er ein Wettstreit ist um das beste Argument, ist die Triebfeder von Innovation in der Politik. Ich glaube, wir müssen da sogar wieder besser werden, ehrlicherweise, was das konstruktiv miteinander streiten angeht. Also ich mache ein Beispiel, warum ist die AfD so stark geworden? Ja? Das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass die demokratischen Parteien über sehr lange Zeit, das war in Deutschland die Zeit der Großen Koalition, inhaltlich gar nicht mehr unterscheidbar waren. Das heißt, niemand wusste so genau, was unterscheidet eigentlich die Roten von den Schwarzen oder den Gelben oder wie auch immer. Und dann habe ich eigentlich nur als geneigter Bürger zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin mit dem zufrieden, was die Politik macht, oder ich bin unzufrieden. Wenn ich zufrieden bin, wähle ich diejenigen, die in dieser für mich ununterscheidbaren Blase sind. Wenn ich unzufrieden bin, dann muss ich irgendwie außerhalb des Systems wählen. Dann brauche ich eine Alternative gegenüber den Demokraten. Und so ist die Alternative für Deutschland erfolgreich geworden. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder so viel konstruktiven Wettstreit um die besten Ideen haben. Dass völlig klar ist, dass jemand, den die Union gerade nervt, zur FDP geht, zu den Freien Wählern, jemand, den die Grünen gerade nerven, zur SPD geht und so weiter. Weil für die Leute klar ist, dass das Konzept der einen, dass das Konzept der anderen und ich kann gucken, wo ich mich am besten wiedersehen kann. Schon braucht kein Mensch mehr Leute, die außerhalb des Systems stehen wie die AfD. Also generell ist Streit mal gut, wenn er konstruktiv ist. Wenn wir so streiten, da bin ich jetzt durchaus selbstkritisch, wie wir die letzten Monate gestritten haben in diesem Land, dann sind wir wieder in diesem Game, das ich vorhin beschrieben habe. Die einen Demokraten sagen den anderen, sagen den Menschen, dass die anderen Demokraten alles kaputt machen. Dann, glaube ich, lösen wir genau den gegenteiligen Effekt aus. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, wie wir streiten. Es ist wichtig, dass wir streiten. Vielleicht eine komische Aussage für einen Politiker. Das mache ich aber gerne pointiert, weil davon bin ich fest überzeugt. Politik heißt Wettstreit ums beste Argument. Also wichtig, dass wir streiten. Aber ich glaube, es ist wieder neu zu strukturieren, wie wir streiten. Nämlich mit einer klaren demokratischen Grundüberzeugung und mit einer gegenseitigen Wertschätzung für alle, die im demokratischen Spektrum Politik machen. Ich habe da ganz klare Einstellung, egal ob jemand bei den Grünen, den Roten oder sonst wo ist, jeder, der sich überhaupt engagiert, und es sind vielleicht 5-10% der Gesellschaft, also die 5-10%, die bereit sind, sich einzubringen für die Zukunft dieses Landes, die sind mir von Haus aus schon mal näher wie die 80-90%, denen alles wurscht ist und die Dinge an sich vorbeiziehen lassen. Und deshalb könnte ich nie so eine hasserfüllte Kommunikation mit Kollegen aus der Demokratie machen. Also auf meiner privaten Hochzeit waren Kollegen von der CSU, den Freien Wählern, den Grünen, der FDP, weil es einfach alles private Freunde von mir sind. Und ich finde, so muss Politik auch sein.
Gerade weil Sie das auch angesprochen haben, quasi so dieser Aufstieg von so eher besonders am Rand verordneten Parteien wie der AfD. Wenn Sie da sagen, das liegt vor allem daran, dass wir quasi weniger Unterscheidung haben, können Sie sich auch vorstellen, dass es ein Stück weit eventuell daran liegt? Das wäre nämlich meiner Meinung nach auch noch so ein Punkt, dass wir eine sehr verkomplizierte Politik haben und populistische Parteien vor allem sehr schnell sehr einfache Lösungsvorsätze bieten, die für die Bevölkerung dann quasi, vor allem die, die sich wahrscheinlich nicht persönlich wahnsinnig viel mit Politik interessieren oder da sich einfach vor der Wahl eben nicht besonders gut informieren, für die vor allem das anspricht, weil sie einfach sagen können, sie haben jetzt schnell eine Lösung, eine steile These und quasi dann wird alles besser.
Würde ich zustimmen mit der Ausnahme, dass ich das Wort Lösung durch Problembeschreibung ersetzen wollen würde, weil ich mache das jetzt 6 Jahre auch mit einer AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag noch viel näher die letzten 5 Jahre als parlamentarischer Geschäftsführer. Und die Wahrheit ist, man macht sich ja nicht mal die Mühe eines Lösungsvorschlags, sondern man erschöpft sich in der Problembeschreibung. Und dann ist es halt nur Show. Also wenn die Menschen wüssten, wie so eine Fraktion dort im Parlament arbeitet, dann glaube ich, wäre die Zustimmung bedeutend geringer, kriegt halt keiner mit, was in dieser Bubble passiert. Ja. Und dann ist viel halt Show. Also einfach nur ein Beispiel. Ja. Wir haben so eine Sitzordnung im Landtag, da steht in der Mitte das Rednerpult. Wir sitzen dann als Ministerinnen und Minister auf den Regierungsbänken. Rechts von dem Rednerpult sitzt der bayerische Ministerpräsident. Ich habe jetzt in zweistelliger Häufigkeit erlebt, dass ein AfD-Redner am Rednerpult steht, zu einem Tag, an dem der Ministerpräsident gar nicht in Münden ist, weil zum Beispiel Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin oder sonst wo ist. Und dann dreht dieser AfD-Redner sich zum leeren Stuhl von Markus Söder und sagt im Landtag, und deshalb, Herr Söder, sage ich Ihnen jetzt mal ganz deutlich und so weiter. Jeder sitzt im Parlament und denkt sich, ist der eigentlich irre? Der ist doch gar nicht da. Der Mann da vorne spricht mit einem leeren Stuhl. Und 20 Minuten später checkt man, warum, weil dann ist das Video auf den sozialen Medien und die Überschrift ist, heute habe ich Söder mal ordentlich eine eingeschenkt. Ja, während Söder gar nicht da war. So. Das ist die Art, wie die arbeiten. Und das, glaube ich, müssten wir den Menschen auch noch viel transparenter machen.
Dann würde ich anfangen, dass wir das so langsam ein bisschen ausklingen lassen. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie Politiker von jeder einzelnen Fraktion in unserem Landtag eben zu Ihrer Hochzeit eingeladen haben. Haben Sie von den ganzen Menschen, mit denen Sie da befreundet sind, einen spezifischen Politiker, wo Sie sagen, der ist kommunikativ und von der Sprache her besonders gut, besonders gebildet, kann seine eigenen Argumente besonders gut rüberbringen?
Also mein Lieblingsbuddy für Rededuelle, ist auch ein privater Freund von mir im Bayerischen Landtag, ist immer der Martin Hagen gewesen, der Fraktionsvorsitzende der FDP damals. Die sind da jetzt aus dem Landtag gefallen letztes Jahr. Ich denke, er würde jetzt für den Bundestag kandidieren. Da gab es auch mal so einen großen süddeutschen Artikel über die Rededuelle der beiden Jungen. Ich war damals der junge parlamentarische Geschäftsführer und Martin war Fraktionsvorsitzender der FDP und erst ein exzellenter Redner, sehr kluger Kopf, rhetorisch stark aufgestellt. Und es war dann schon immer witzig, weil das ist dann so ein bisschen ein Running Gag geworden, dass wir beide uns da rhetorisch duelliert haben. Und man merkt es ja schon, so eine Parlamentssitzung dauert ja dann auch mal 12, 13, 14 Stunden und dann gucken die Leute meistens auch in ihre Laptops und arbeiten ihre E-Mails ab. Und wenn Martin oder ich dann gesprochen haben, dann hat mal jeder kurz den Laptop auf die Seite geschoben und wollte wissen, was wir uns wieder so füreinander einfallen haben lassen. Und es war auch eine ziemlich perfekte Art von politischer Debatte. Ich habe das sehr geschätzt, weil das immer persönlich extrem wertschätzend augenzwinkernd war, man sich aber trotzdem so ein bisschen, das gehört auch dazu, im Parlamentarismus immer hochgenommen hat und da hatten, glaube ich, alle viel Freude dran und Martin und ich ganz besonders. Also wenn ich da einen benennen müsste, dann Martin Hagen, das war eine coole Nummer mit ihm in der letzten Legislatur.
Damit würde ich sagen, erstmal Shoutout an Martin Hagen von der FDP. Wir danken Ihnen, Herr Dr. Fabian Mehring, und damit wär's das.
Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, und das war's schon wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Bits, Buffs.